Silence is no longer here because of us.
Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen?
Studierende forschen nach.
In dieser Ausgabe von Silence is no longer here because of us befassen wir uns mit der Frage, wie politisch darf oder muss kulturelle, politische und historische Erinnerungsarbeit heute sein. Wir sind Jonas, Leandra und Nando und befassen uns im Zuge dieser Frage mit dem Thema Rechtspopulismus und Rechtsextremismus an sich, dem Umgang von Gedenk- und Mahnstätten mit Rechtspopulismus und dem Thema Pflichtbesuche von Mahn- und Gedenkstätten. Denn mit dem rasanten Erstarken der Alternative für Deutschland und dem allgemeinen Rechtsruck in der Gesellschaft geraten auch Mahn- und Gedenkstätten gegenwärtig verstärkt unter politischen Druck von rechts. Rechtspopulistische Parteien wie die AfD gelten als Sammelbecken oder als Spektrum von rechtsliberalen und rechtskonservativen bis hin zu rechtsextremen Positionen. Seit der Gründung der AfD ist eine Selbstradikalisierung bis hin zu Rechtsextremismus zu beobachten. Anfang 2021 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz geplant, die Gesamtpartei AfD als Verdachtsfall für extremistische Bestrebungen einzustufen. Erstmal grundlegend, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist als deutscher Inlandsgeheimdienst eine Art Frühwarnsystem. Er blickt besonders auf Bestrebungen, die gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung gerichtet sind, also zum Beispiel gegen den Bestand von der Demokratie oder vom Rechtsstaat und von Menschenrechten. Seit dem 8. März 2022 darf der Verfassungsschutz nun die AfD nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen. Die Begründung, die Protagonisten des formal aufgelösten nationalistischen Flügels übten weiter maßgeblich Einfluss auf die Partei aus. Wie schon erwähnt, sind auch MitarbeiterInnen in Mahn- und Gedenkstätten mit rechtsextremen und rechtspopulistischen BesucherInnen konfrontiert. Es werden nationalsozialistische Verbrechen verharmlost oder gar geleugnet. Die ideologische Ausrichtung von RechtspopulistInnen und Rechtsextremen ist mit strategischen Positionierungen verknüpft. Das heißt, Themen werden gesetzt und es wird versucht, Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen, zum Beispiel durch Tabubrüche oder provokante Aussagen. Als zwei kleine Beispiele werden hier die Bezeichnung des Holocaust-Mahnmals in Berlin als in Anführungszeichen Denkmal der Schande laut AfD-Politiker Björn Höcke oder die Verharmlosung des Nationalsozialismus als in Anführungszeichen Vogelschiss in über 1000 Jahren deutscher Geschichte nach Gauland. Durch diese und viele andere erschreckenden Aussagen wollen Rechtsextreme und RechtspopulistInnen eine Gewöhnung an ihre Position erwirken. Das heißt, Grenzen des Sagbaren sollen verschoben werden. Ein wesentlicher Teil davon ist hinterher das Berufen auf die Meinungsfreiheit. Wirkungen dieser Tabubrüche und Grenzverschiebungen machen sich auch für Mahn- und Gedenkstätten bemerkbar. In einer Handlungsempfehlung für Museen und Gedenkstätten der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin wird beschrieben, dass MitarbeiterInnen des gesamten Feldes politischer Bildungsarbeit beobachten, wie antisemitische und rassistische, aber auch NS-relativierende Sprüche und Meinungen heute viel selbstverständlicher und selbstbewusster geäußert werden und vermehrt neben den Inhalten auch die Kompetenz der MitarbeiterInnen infrage gestellt werden. Ein Beispiel ist der öffentlich gewordene Besuch einer AfD-Gruppe aus dem Wahlkreis der Bundestagsabgeordneten Alice Weidel im Sommer 2018 in der Gedenkstätte und dem Museum Sachsenhausen. Einige TeilnehmerInnen relativierten die KZ-Verbrechen. Einer von ihnen zog die Existenz von Gaskammern in Zweifel. Der Mann ist mittlerweile wegen Volksverhetzung und Störung der Totenruhe zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt worden. Von einem neuen Selbstbewusstsein zeugt die Anmeldung einer Gruppe Rechtsextremer an einer Führung in der KZ-Gedenkstätte Moringen Ende 2019, während derer die TeilnehmerInnen die Glaubwürdigkeit der Opfer grundsätzlich in Frage stellten, um nach dem Abbruch durch den Guide in T-Shirts mit der Aufschrift »Zensiert« und »Fuck you Israel« vor der Gedenkstätte zu posieren.
Kommen wir jetzt dazu, was Mahn- und Gedenkstätten tun können. Die bereits erwähnten Vorkommnisse und Konfrontationen mit RechtspopulistInnen und Rechtsextremen ereignen sich oft unerwartet. Umso besser ist es, wenn sich eine Gedenkstätte für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus vorbereitet hat. So gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was Mahn- und Gedenkstätten tun können, um mit solchen Situationen besser umgehen zu können. So können Sie zum Beispiel ein demokratisches Leitbild erstellen. Es gilt im Team herauszufinden, welche Werte, welches Selbstverständnis und welche Ziele das Profil der Einrichtung und das Handeln ihrer MitarbeiterInnen bestimmen soll und wo sich diese Haltung grundlegend von der Position der RechtspopulistInnen und der Rechtsextremen unterscheidet. Zu erwähnen wäre aber auch das Neutralitätsgebot. Denn wenn insbesondere die AfD politische Neutralität einfordert, unterscheidet sie hierbei in der Regel nicht zwischen staatlichen Stellen und freien Trägern, obwohl das aus juristischer Perspektive notwendig ist. Woran staatliche Stellen verfassungsrechtlich in der Tat gebunden sind, ist das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Daraus ergibt sich ein Neutralitätsgebot in der Hinsicht, dass staatliche Stellen und kommunale Verwaltungen und damit auch Museen, die unselbstständige Anstalten der Kommunen sind, zur Zurückhaltung bei Äußerungen und Handlungen zugunsten oder zulasten einzelner politischer Parteien angehalten sind. Stiftungen öffentlichen Rechts, in deren Trägerschaft sich Gedenkstätten und Museen oft befinden, sind formal wie staatliche Stellen zu behandeln und unterliegen damit zunächst denselben Auflagen und Pflichten. Für Gedenkstätten und Museen in freier Trägerschaft besteht diese Bindung an die parteipolitische Neutralität hingegen erstmal nicht. Auch im Falle einer staatlichen Förderung bleiben private Träger in erster Linie Grundrechtsträger. Als solche werden sie prinzipiell durch die im Grundgesetz verbürgte Meinungs- und Kunstfreiheit vor überzogener staatlicher Einflussnahme geschützt. Eine juristische Konkretisierung ihrer Neutralitätspflicht erfolgte bisher nicht und ist auch nicht zu erwarten. Besonders also für Einrichtungen der historisch-politischen Bildungsarbeit, als die Gedenkstätten und Museen zunehmend verstanden werden, kann die von der AfD erhobene Neutralitätsforderung nicht gelten. Denn der Bildungsauftrag demokratischer Institutionen orientiert sich grundsätzlich am Grundgesetz und der darin verankerten Menschenwürde. Empfehlenswert für Gedenkstätten sind auch Antidiskriminierungsklauseln in Besucherordnungen. Viele NS-Gedenkstätten wie die Gedenkstätten Buchenwald, Mittelbau-Dora, Dachau, Bergen-Belsen und Wewelsburg, um nur einige zu nennen, haben in den letzten Jahren Klauseln in ihre Besucherordnung aufgenommen, in denen geschichtsrevisionistische, rassistische und rechtsextreme Positionierungen gleich welcher Form untersagt werden. Juristisch lassen sich Haus- und Besucherordnungen gegen Rassismus und Rechtsextremismus begründen, wenn der spezifische Zweck der Stiftung oder die Widmung der Einrichtung, quasi der Widmungszweck, durch eine wahrnehmbare Anwesenheit von Rechtsextremen nicht gewährleistet werden kann. In Gedenkstätten bildet etwa die Aufgabe des würdigen oder ehrenden Gedenkens an die Opfer eine Grundlage für entsprechende Klauseln. Des Weiteren sollte man einen Ausschluss von Rechtsextremen keineswegs als undemokratisch ansehen. Um insbesondere Menschen, deren Angehörige Opfer eines gewalttätigen Regimes wurden, keiner direkten Begegnung mit Rechtsextremen auszusetzen, sollte ein Ausschluss rechtsextremer Personen von Veranstaltungen bereits im Vorfeld abgewogen werden. Ein solcher Ausschluss geschieht nicht aus einem Mangel an Toleranz und ist auch kein autoritäres Vorgehen. Er ist im Gegenteil Ausdruck einer Ächtung demokratiefeindlicher Positionen und reagiert darauf, dass es die Rechtsextremen selbst sind, die, wenn sie die Menschenwürde in Zweifel ziehen, sich damit außerhalb des demokratischen Grundkonsens stellen. Formal haben Gedenkstätten und Museen in freier Trägerschaft nach dem Versammlungsgesetz prinzipiell die Möglichkeit, bestimmte Personen oder Personenkreise von der Teilnahme an einer Veranstaltung auszuschließen. Und zwar auch dann, wenn es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt. Für Stiftungen öffentlichen Rechtes sowie für kommunale Museen oder Gedenkstätten gilt diese antirassistische Ausschlussklausel nur, sofern eine Nutzung der Einrichtung durch bestimmte Personenkreise dem Widmungszweck der Einrichtung widersprechen würde. Außerdem haben wir jetzt noch einige Beispiele von Handlungsmöglichkeiten für Mahnung-Gedenkstätten, auf welche wir aber nicht konkreter eingehen werden. Sie könnten zum Beispiel eine aktive Pressearbeit betreiben, das heißt bei Vorfällen sofort in die Offensive gehen. Für die Social-Media-Plattformen würde sich anbieten, demokratische Diskussionsregeln zu entwickeln. Außerdem sollten die Möglichkeiten und Grenzen des pädagogischen Reflektierens abgewogen werden. Denn inwiefern die TeilnehmerInnen solcher Gruppen durch rationale Argumente und historische Fakten zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte veranlasst werden können, ist fraglich. Es lohnt sich ebenfalls vorab über die Besuchergruppe Informationen einzuholen, um sich ein Bild der angemeldeten Gruppe zu machen und sich auf erwartende Fragen und Äußerungen der Gruppe einstellen zu können. Ein respektvolles und dem Ort angemessenes Verhalten sowie bestimmte Kriterien für Gespräche sollen gleich zu Beginn der Veranstaltung eingefordert werden. Hier könnte man auch vereinbaren, reine Verständnisfragen zwar in die Führung zu integrieren, grundlegende Fragen und Meinungsäußerungen aber an den Schluss zu stellen. Die Führungen könnten im Team auch vorher geprobt werden, um besser auf bestimmte Situationen vorbereitet zu sein.
Kommen wir nun zu der Frage, ob ein Pflichtbesuch von Mahn- und Gedenkstätten sinnvoll ist. Die Forderung nach Pflichtbesuchen von KZ-Gedenkstätten ist nicht neu. In der Vergangenheit haben sich viele AkteurInnen in dieser Debatte eingeschaltet. Allen voran der Zentralrat der deutschen Juden oder der Deutsche Philologenverband, die einen verpflichtenden Besuch einer Mahn- und Gedenkstätte zum Vorbeugen von antisemitischen Haltungen für sinnvoll erachten. Auch PolitikerInnen unterschiedlicher Parteien bringen immer wieder die Idee eines Pflichtbesuches ins Spiel. Ob ein solcher Pflichtbesuch, wie er zum Beispiel in der DDR Usus war, wirklich hilfreich ist, darüber sind sich HistorikerInnen uneins. Im Folgenden möchte ich sowohl auf die Pro- als auch auf die Kontra-Argumente in dieser fortwährenden Debatte eingehen. Am meisten Wirkung entfalte ein Besuch einer Mahn- und Gedenkstätte dann, wenn er aus einer intrinsischen Motivation heraus entsteht. Pflichtbesuche hingegen können eine Art Abwehrreaktion hervorrufen. Und diejenigen, die sich nicht mit der NS-Geschichte auseinandersetzen wollen, die seien durch einen Pflichtbesuch allein wohl auch nicht zu läutern. So lautet zum Großteil die übereinstimmende Meinung von PädagogInnen und MitarbeiterInnen von Mahn- und Gedenkstätten. Doch haben sich im Laufe der Jahre die Umstände geändert? Denn auch wenn die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich klar gegen Antisemitismus positioniert, so muss doch festgestellt werden, dass der Antisemitismus in Deutschland am Wachsen ist. Mit einer rechtsextremen Partei in allen deutschen Parlamenten, unter denen es Mitglieder gibt, die eine erinnerungspolitische Wende fordern, mit dem antisemitischen Anschlag von Halle oder auch mit brennenden Davidsternflaggen auf Demonstrationen in Deutschland. Letzteres war der Auslöser für die Forderung der damaligen Staatssekretärin Svazan Shepli, den Besuch einer Mahn- und Gedenkstätte für alle, die in diesem Land leben, verpflichtend zu machen. Auch für AsylbewerberInnen und MigrantInnen. Der Antisemitismus bei MigrantInnen müsse konsequenter bekämpft werden, sagte Shepli. Mit Blick auf Demonstrationen in Berlin, bei denen junge Muslime eine Flagge mit dem Davidstern verbrannt hatten. Sie sei sich aber sicher, dass wir die Mehrheit dieser Jugendlichen erreichen und auch zurückgewinnen können. Ähnlich äußerte sich auch Jörg Skribeleit, Leiter der bayerischen KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Er sagt, natürlich merken wir, dass in einer jüngeren Einwanderungsgesellschaft aus muslimischen oder islamischen Ländern es Israel-Bilder gibt, die auch Judenbilder sind. Die werden bei uns nicht in Abwehr negativ artikuliert, aber wir merken auch, dass diese Stereotypen da sind. Wir versuchen, wenn so etwas artikuliert wird, die Menschen da abzuholen und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Die große Mehrheit von ihnen zeige großes Interesse, so Skribeleit. Antisemitische Ressentiments seien die Ausnahme. Dies könnte also durchaus als ein Argument für einen verpflichtenden Besuch einer Mahn- und Gedenkstätte bewertet werden. Auch bei Schülerinnen und Schülern in Deutschland wäre Interesse an einer solchen Regelung vorhanden. So zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, dass 54% der Schülerinnen und Schüler für einen verpflichtenden Besuch wären. 34% sind dagegen. 10% machten keine Angabe. Noch größer fällt die Befürwortung bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren aus. Dort sprechen sich 64% für eine solche Regelung aus. Aber auch in allen allen anderen Altersgruppen plädiert eine Mehrheit dafür. Nur 55% der erwachsenen Deutschen haben der Umfrage zufolge mindestens einmal ein ehemaliges Konzentrationslager besucht. Interessant dabei, je älter die Befragten, desto geringer ist der Anteil derjenigen, die schon einmal in einer KZ-Gedenkstätte waren. Von den 18- bis 24-Jährigen sind es 67%. Von den über 55-Jährigen nur noch 49%. Trotzdem, Mahn- und Gedenkstätten müssen am besten aus intrinsischer Motivation heraus besucht werden. Das sagt auch Volkhard Knigge, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, im Interview mit dem Deutschlandfunk. Er sagt, diese Diskussion begleitet uns schon in den letzten 20 Jahren. Sie verschärft sich jetzt natürlich. Oder sie taucht jetzt wieder auf. Weil die Frage der Postmigrationsgesellschaft, der Integration, der Frage, wie Geschichtsbewusstsein, welche Rolle Geschichtsbewusstsein, das historische Wissen, das Wissen über den Holocaust und die nationalsozialistischen Verbrechen für die Selbstdefinition von Zugehörigkeit, aber auch für die Selbstdefinition als DemokratInnen, als demokratische Menschen uns bewegt. Aber gleichzeitig wird man doch immer wieder sagen müssen, die pädagogische Erfahrung lehrt, Pflichtbesuche helfen nicht. Die Pflicht wird gerade von Jugendlichen oft als Aufnötigung, als moralische Aufnötigung wahrgenommen. Aufnötigung motiviert natürlich nicht. Was zur Auseinandersetzung mit der Warum-Frage motiviert, wie konnte es zu solchen Verbrechen kommen, welche Mittel der Politik, der Justiz, der gesellschaftlichen Mentalität, der Bildung haben zu diesen Verbrechen geführt, diese Frage brauchen intrinsische, eigenständige Motivation. Auch Bernhard Purin, Leiter des Jüdischen Museums in München, hält Pflichtbesuche für schwierig. Man dürfe bei der Debatte um Erinnerungskultur nicht an dieser einen Frage nach Pflichtbesuchen stehen bleiben. In seinen Augen wäre es wichtiger, jüdisches Leben und jüdische Geschichte in Deutschland nicht auf 12 Jahre zu reduzieren, sondern zu zeigen, wie Juden davor und danach gelebt haben. Er sagt, man spricht in letzter Zeit viel darüber, welche Folgen die Zuwanderung aus muslimischen Ländern hat. Ich sehe das gar nicht, auch zahlenmäßig, dramatisch. Was ich und die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die letzten Jahre sehr stark erleben, ist in der gesamtdeutschen Gesellschaft eine Entsolidarisierung mit Juden und mit Israel. Das ist eine schleichende Geschichte, die mir eigentlich viel größere Sorgen bereitet. So Bernhard Purin. Ich persönlich halte es für sehr wichtig, Mahn- und Gedenkstätten zu besuchen und sich mit der Geschichte und Brutalität solcher Orte direkt auseinanderzusetzen. Egal, ob das nun im Rahmen des Schulunterrichts, des Integrationskurses oder anderen Bildungseinrichtungen geschieht. Auch außerhalb von Bildungsangeboten macht dies sehr viel Sinn. Aus pädagogischer Sicht sehe ich die Verpflichtung dessen aber auch eher kritisch.
Zum Schluss wollen wir nur noch überlegen, was kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen kann. Bei einem Besuch in einer Mahn- und Gedenkstätte braucht man eine persönliche, individuelle Form, um die eigenen Emotionen und Gedanken ausdrücken und verarbeiten zu können. Die Besonderheit der kulturellen Bildung liegt in individualisierten Ergebnissen von Lernprozessen. Hier wird nicht erwartet, dass alle gemeinsam zu gleichen Schlussfolgerungen kommen, sondern es wird vielmehr Wert auf singuläre Auseinandersetzungsprozesse gelegt. Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzungen werden sichtbar gemacht und stehen so weiterhin zur Diskussion. Das bildet selbstverständlich auch eine Reibungsfläche zwischen historischem Lernen und kultureller Bildung. Diese Form des Umgangs mit historischen Inhalten kann aber beispielsweise für Jugendliche von sehr großer Bedeutung sein, da sie so wesentlich mehr bereit sind, sich mit den historischen und natürlich auch gegenwärtigen Themen zu befassen. Dabei ist es wichtig, dass man bei Kulturprojekten zum historischen Lernen nicht nur an Wissensvermittlung denkt, ein Projekt durchführt und dann abschließt, sondern das Projekt vielmehr als Einstieg zum lebenslangen Lernen betrachtet. Und wie man einen Bezug zur eigenen Lebensrealität in der Gegenwart herstellen kann. Denn die Themen der NS-Geschichte sind natürlich auch heute noch sehr aktuell.
Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Im nächsten Podcast unserer Reihe Silence is no longer here because of us geht es um die Zukunft von Erinnerungskultur.